Kennst du das? Heute halte ich mich endlich an meinen Plan. Du wachst morgens auf mit diesem festen Vorsatz. Du startest diszipliniert in den Tag, vielleicht mit deinem Proteinshake oder einem leichten Frühstück. Bloß nicht so viele Kalorien, sodass abends noch genug offen ist. Tagsüber gibt es Kaugummi, schwarzen Kaffee und Quarkbowls. Und abends, da ist wieder dieses Gefühl, dieser Sog, dieses Verlangen nach einem Stück Schokolade oder einem belegten Brot. Du schüttelst den Gedanken ab und stopfst das Befriedigungsloch mit kalorienarmen, volumenreichen Lebensmitteln. Manchmal, da schaffst du es, stark zu bleiben. Doch manchmal isst du deutlich mehr als geplant und fühlst dich schuldig und schlecht. Und das Verrückte daran, die meisten Menschen denken, das ist ein Disziplinproblem. Dabei ist es immer ein Strukturproblem. Mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Hier sprechen wir jede Woche, wie der Name schon vermuten lässt, über eine einfache Ernährung und einen entspannten Umgang mit Essen, ganz ohne Rabattcodes, wissenschaftlich fundiert und ohne unnötige Verbote. Und an dieser Stelle immer noch mein kleiner Reminder, falls du bereits einen Mehrwert aus unserem Podcast gezogen hast und nicht Nein zu gutem Karma sagst, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, entweder hier auf Spotify oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Danke dir. Kommen wir zum eigentlichen Kern der Folge. Essanfälle, Heißhunger, Foodfokus, enthemmtes Essen, das sind meistens die Folgen einer fehlenden Struktur. Wichtig, Binge-Eating oder die Binge-Eating-Störung, besser gesagt, werden wir in dieser Folge nicht adressieren, weil das ein diagnostiziertes Krankheitsbild ist und da mehr Informationen nötig wären, um jetzt hier eine Podcast-Folge darüber zu machen. Deswegen nicht wundern, ich spreche hier aber auch von Essanfällen. Ich spreche jetzt aber hier nicht von einer Heilung für Binge-Eating, also nur bitte, dass ihr das nicht missversteht. Zurück zur Folge, was ist Struktur? Also Struktur ist ein System, das wir bei Einfach Ernährung für uns entwickelt haben, das auf 3 Säulen basiert. Und zwar einmal auf Sättigung, Nährstoffversorgung und Befriedigung. Wenn diese 3 Punkte in deiner Ernährung fehlen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals eine einfache Ernährung hast, nahezu bei 0. Wir gehen es einfach mal durch. Nehmen wir mal an, dir fehlt Nährstoffversorgung. Ich meine, ich muss dir das nicht erklären. Wenn dir Nährstoffe fehlen, hast du irgendwann einen Nährstoffmangel und du musst deine Ernährung wieder umstellen, weil sie durch den Nährstoffmangel ja nicht einfach wird. Nehmen wir an, du hast genug Nährstoffe, aber du hast keine Sättigung. Auch das ist logisch. Du hast immer Hunger und Appetit. Und wenn du immer Hunger und Appetit hast, wird deine Ernährung auch nicht einfach. Wir nehmen an, du hast Nährstoffversorgung und Sättigung, aber keine Befriedigung. Naja, ohne Befriedigung fühlt sich deine Ernährung auch nicht einfach an, weil du ständig das Gefühl hast, dass dir etwas fehlt oder dir nur etwas erlauben kannst, wenn du darauf verzichtet oder Kalorien gespart hast. Die meisten Menschen, die zu uns ins Coaching kommen, die haben noch nie was von Struktur gehört. Die denken nur, ich esse wenig, also müsste sich doch eigentlich auch was tun. Oder ich mache schon viel Sport, ich esse doch gesund, warum bin ich nicht definiert, warum geht die Waage nicht runter? Das sind alles Punkte, die technisch richtig sind, ja, aber wenn die Struktur nicht da ist, wirst du dein Ziel nur sehr schwer erreichen. Denn was sich mit der Struktur letztendlich ändert, ist, dass du eine Ernährung spürst und eine Ernährung hast, die sich einfach anfühlt, bei der du Sicherheit hast und bei der du nicht das Bedürfnis hast, dein Gewicht zu kontrollieren oder die Tracking-App zu nutzen, weil du einfach weißt, hey, so wie ich esse, das ist gut für mich. Kleiner Hinweis an der Stelle, wir haben unseren Coaching-Prozess und auch den Strukturaufbau auf unserer Website präsentiert. Das kannst du dir natürlich anschauen. Den Link dazu findest du in den Shownotes der Podcast-Folge oder in der Videobeschreibung, falls du das Ganze auf YouTube siehst. Warum sind Essanfälle fast immer ein Strukturproblem? Also, ein Anfall ist eine unkontrollierte Handlung, die meistens als Gegenspieler von zu viel Kontrolle entsteht. Durch den Verzicht auf etwas Schokolade entsteht die Kontrolle darüber, Schokolade zu vermeiden. Und durch diesen Verzicht leidet dann die Befriedigung. Eine mangelnde Befriedigung kann nicht für immer aufrechterhalten werden und wird darum gegenkompensiert, zum Beispiel durch einen Essanfall. Verzichte und Verbote entstehen immer dann, wenn wir wollen, es aber nicht zulassen, weil wir Konsequenzen fürchten, etwa eine Zunahme oder den Verlust der Disziplin. Bei den meisten Menschen mit Essanfällen ist es ein Problem der Nährstoffversorgung und der Befriedigung. Sättigung wird bei den Menschen meistens mit kalorienarmen Volumenfoods in Anführungsstrichen geregelt. Also die meisten Frauen, die zu uns kommen, mit denen wir arbeiten, die haben eigentlich fast nie ein Proteinproblem. Protein ist immer sehr hoch, aber sie haben halt eben ein sehr geringes Fett- und oder Kohlenhydratproblem und das natürlich wegen der ganzen Verbote. Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Frauen bei 1600 bis 1800 Kalorien feststecken. Es ist noch gerade so, dass man einigermaßen ausreichend Fett bekommt, dass man viel Protein hat, aber du wirst mit 1600 Kalorien niemals genug Fett und Kohlenhydrate haben. Und die Kettenreaktion ist letztendlich die, eine geringe Nährstoffversorgung ist letztlich auch immer auf wenig Kalorien zurückzuführen. Also es gibt nur wenige Menschen, die sich nur von Fett und Kohlenhydraten ernähren, sondern geringe Nährstoffversorgung heißt meistens, wie bereits erwähnt, 1600 bis 1800 Kalorien, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate. Dadurch fehlt natürlich Energie, dadurch fehlen bestimmte hormonelle Prozesse, die unterstützt werden durch die Fettzufuhr. Und diese wenig Kalorien bedeutet ja dann auch wenig Auswahl. Also wenn ich Fett und Kohlenhydrate vermeide, dann muss ich extrem aufpassen, was ich esse. Ich muss meine Ernährung also stärker kontrollieren, weil ja 95% der Dinge, die wir auswärts essen können oder die wir bei sozialen Events vorgesetzt bekommen, viel Fett und Kohlenhydrate enthalten. Also wir müssen im Prinzip auf alles verzichten, was einigermaßen schmeckt und haben dadurch eine eingeschränkte Auswahl. Und eine eingeschränkte Auswahl heißt ja nichts anderes wie ein hoher Verzicht. Und ein hoher Verzicht bedeutet eine geringe Befriedigung. Und eine geringe Befriedigung kann nicht für immer aufrechterhalten werden. Sie muss kompensiert werden. Und genau da entstehen dann Essanfälle, Heißhunger und die ganzen Probleme. Übrigens auch der Food-Fokus. Ne? Der Food-Fokus ist im Endeffekt wie so eine Art, ja, wie so eine Art Frühwarnsignal, dass du früher oder später einen Essanfall hast, weil der Food-Fokus ja auch immer nur aus einem Mangel heraus entsteht. Wenn du keinen Mangel hättest, würdest du ja gar keinen Food-Fokus haben und würdest auch keine Essanfälle haben. Und es ist sehr interessant, das zu beobachten, weil viele Menschen glauben, dass das eine Disziplinsache ist. Also die glauben, dass alle Menschen dieses Verlangen haben, ein Nutella-Glas zu löffeln oder einen ganzen Kuchen zu essen und einfach Nein dazu sagen können. Aber tatsächlich ist es so, hat man einmal eine zielführende Struktur aufgebaut, hat man das Verlangen gar nicht mehr. Wenn du einer Person mit einer zielführenden Struktur ein Nutella-Glas hinstellst oder einen ganzen Kuchen, dann wird die entweder sagen, oh, ja, schmeckt eigentlich ganz gut, aber habe jetzt keine Lust drauf. Oder sie wird sich ein bisschen was davon nehmen, so viel wie sie halt braucht, um befriedigt zu sein und dann einfach nicht mehr weiter essen. Und das sieht für manche Menschen aus, als wären die Leute außerirdisch, aber die haben nie die Notwendigkeit gehabt, diesen starken Verzicht zu kompensieren, weil sie genug Befriedigung haben. Und deswegen, ich finde es immer lustig, wenn Leute mir oder dem Tim sagen, ja, eigentlich weiß ich ja, wie es geht, aber und alles, was sie wissen, ist, dass sie zu wenig essen und mehr essen müssten, aber es nicht schaffen. Und deswegen ist auch einfach mehr essen nicht die richtige Strategie, sondern es kommt immer auf die Befriedigung an. Und ich habe euch heute 5 Tipps mitgebracht, die euch dabei helfen, eure Struktur zu verbessern. Und wenn ihr diese Tipps alle umsetzt, dann könnt ihr das sogar heute noch tun. Das heißt, ihr könntet heute Abend, heute Mittag, morgen, je nachdem, wann ihr anfangt, die Tipps umzusetzen, schon eine bessere Struktur haben. Mein Nummer-1-Tipp ist, nicht im kritischen Bereich essen. Was ist der kritische Bereich? Der kritische Bereich liegt so bei ungefähr 150 bis 200 Kalorien über deinem Grundbedarf. So, das ist ein Bereich, in dem hast du nichts verloren. Schon gar nicht langfristig. Und wenn dein Grundbedarf so bei ca. 1400 liegt, dann würde dein kritischer Bereich bei ungefähr 1550, 1600 Kalorien liegen. Und da hast du einfach nichts verloren. Das ist zu nah an dem Bereich dran, den dein Körper mindestens braucht, um normal zu funktionieren. Also damit du genug Körperwärme hast, damit deine Verdauung rund läuft, damit du genug Alltagsbewegung freisetzt, damit du deine Periode hast. Also alles, was dein Körper zum Normalfunktionieren braucht, ist dein Grundbedarf und der kritische Bereich ist leicht darüber. Warum sagen wir nicht, du darfst mindestens auf den Grundbedarf runter? Warum der kritische Bereich? Weil der Grundbedarf die Menge an Energie ist, die dein Körper in absoluter Ruhe braucht. Nicht, wenn du ganz normal berufstätig bist. Und deswegen sagen wir selbst in einem Defizit, Finger weg vom kritischen Bereich. Die meisten Menschen oder in dem Fall Frauen stecken da fest. Immer Klassiker, 1600 bis 1800 Kalorien, Gewicht sinkt nicht mehr, sie fühlen sich müde, haben wenig Alltagsaktivität, schlafen schlecht, haben Heißhunger. All das sind klassische Symptome vom kritischen Bereich. Und da gibt es auch zahlreiche Studien zu, die zeigen, dass eine kalorienarme Ernährung die Sättigungshormone reduziert und die Hungerhormone erhöht. Was ja klar ist, weil der Körper ja gar nicht in diesem Bereich sein will. Es ist ja vielmehr ein Alarmzustand als irgendetwas Sinnvolles. Und bist du im kritischen Bereich, hast du sehr wahrscheinlich nicht nur ein Nährstoffproblem, sondern auch ein Befriedigungsproblem. Warum? Weil du mit der geringen Kalorienzufuhr gar nicht genug Lebensmittelauswahl hast, um eine vernünftige Befriedigung herzustellen. Für die meisten Frauen ist das Problem schon gelöst, wenn sie ihre Kalorien aus dem kritischen Bereich erhöhen. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten dann Panik bekommen, wenn das Gewicht steigt oder ihre Gewicht gar nicht deuten können oder sich das nicht zutrauen. Das ist ein anderes Problem, aber in 9 von 10 Fällen ist das Essanfall, Heißhungerproblem gelöst, wenn du dich vernünftig ernährst, weil Spoiler-Alarm, wenn du im kritischen Bereich bist, ist Heißhunger und sind Essanfälle einfach nur eine logische Konsequenz. Der zweite Tipp, den ich für euch heute habe, ist eine feste Mahlzeitenstruktur. Das sehen wir ganz oft bei den Ist-Analysen, die wir machen, dass es oft bei vielen Menschen keine richtige Struktur gibt. Mal wird gefrühstückt, mal nicht, mal wird das Frühstück ausgelassen, mal nicht, mal gibt es 2 Mahlzeiten und 3 Snacks, mal gibt es 4 Snacks und 1 Mahlzeit, mal gibt es 2 Mahlzeiten und gar keine Snacks, mal gibt es nur Snacks und je ungeregelter deine Mahlzeitenstruktur ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Essanfall. Warum das so ist, darauf gehen wir gleich ein, aber allein schon, was die Datenlage hergibt, also die Studien zum Thema regelmäßig und unregelmäßig essen, ist es so, dass man das in der Studie untersucht hat. Und zwar, man hat Frauen untersucht, die regelmäßig essen und die unregelmäßig essen. Und die Frauen, die regelmäßig gegessen haben, verbrannten 28 mehr Kalorien beim Verdauen ihrer Mahlzeit. Und das entspricht ungefähr 5 bis 15 Kalorien mehr pro Mahlzeit. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber bei 3 Mahlzeiten am Tag über die Woche können das schon 500, 600 Kalorien sein, die du mehr verbrennst, einfach nur, weil du regelmäßig isst. Warum das so ist, ist ja ganz logisch. Dein Körper passt sich immer den Gegebenheiten von außen an. Das heißt, wenn du zu regelmäßigen Uhrzeiten isst, passt dein Körper die Verdauung an und optimiert diese und kann dann auch mehr verdauen, weil er schon darauf wartet. Und wenn die Verdauung besser wird, dann ist es natürlich auch so, dass mehr Energie insgesamt verbrannt wird und dass diese Systeme besser funktionieren. Eine andere Studie zeigt, dass frühe Mahlzeiten, also morgens und vormittags, zu einer stärkeren Sättigung und zu einem geringeren Appetit über den Tag führen im Vergleich zu späten Mahlzeiten. Das heißt, wer vormittags schon gut gesättigt ist, der hat viel weniger Gefahr, Foodfokus, Heißhunger oder einen Essanfall im Laufe des Tages zu entwickeln. Und in der Studie hier hat man zum Beispiel festgestellt, dass Menschen Mahlzeiten am Morgen als sättigender empfinden und im Verlauf des Tages weniger verlangen nach energiereichen und fettreichen Lebensmitteln haben. Und ein wichtiger Punkt, den die Leute kaum auf dem Schirm haben, ist die sogenannte mentale Erschöpfung, also die geistige Müdigkeit. Und zwar wollte die Studie herausfinden, wie genau diese geistige Müdigkeit unsere Entscheidungen beeinflusst, also ob wir uns weiter anstrengen oder lieber aufgeben. Und das Ergebnis ist, nach anstrengenden Denkaufgaben waren die Teilnehmenden weniger bereit, sich weiter anzustrengen, selbst dann, wenn sie dafür eine höhere Belohnung bekommen hätten. Ja? Auf das ganze Thema Gehirn und dorsolaterale Präfrontalkontext gehe ich jetzt hier nicht ein. Das wäre sonst etwas zu komplex und würde den Rahmen sprengen. Übrigens, die Studien sind natürlich alle in der Folgenbeschreibung verlinkt oder falls ihr das Video auf YouTube seht, habe ich das natürlich auch für euch aufgelistet. Was es letztendlich bedeutet ist, je öfter wir am Tag Nein sagen müssen, je stärker wir uns einschränken müssen, weil wir zum Beispiel das Frühstück aufsparen oder die Kalorien für den Abend aufsparen, desto mehr Ermüdung entsteht ja auch. Warum? Weil, wenn wir Nein zum Frühstück sagen, sagen wir nicht nur einmal Nein, sondern wir sagen im ganzen Verlauf des Tages Nein zu verschiedenen Gelegenheiten, die zum Essen führen könnten. Und irgendwann sind wir dann so müde, dass wir abends nicht mehr genug Energie aufbringen, um Nein zum Essanfall oder Nein zum starken Verlangen nach Schokolade zu sagen. Und all diese Probleme wären gelöst, wenn man A, nicht im kritischen Bereich ist und B, eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur hat, vor allem mit einem ausgiebigen Frühstück. Man muss nicht frühstücken direkt nach dem Aufstehen, aber eine Mahlzeit direkt in der ersten Tageshälfte mit ungefähr 30-40% deiner Gesamtkalorien im oberen Erhalt, das ist etwas, was komplett dein Essverhalten verändern kann. Und wenn ich von 30-40% deiner Kalorienzufuhr vom oberen Erhalt spreche, dann spreche ich nicht von den 1600-1800 Kalorien, in denen du gerade feststeckst, sondern ich spreche von deinem oberen Erhalt. Vertrau mir, wir, also Tim und ich, wir coachen schon seit Jahren Frauen und wir haben keine Frau kennengelernt, die einen Erhalt von unter 2000 Kalorien hat. Eine einzige fällt mir ein, die bei 1,9 gelegen ist, aber ansonsten alle anderen hatten keinen Erhalt unter 2000 Kalorien. Und wenn ich davon spreche, dass du 30-40% deiner Gesamtkalorienzufuhr in die erste Mahlzeit investieren sollst, dann spreche ich nicht von den 1600-1800, bei denen du feststeckst. Ich spreche von den Erhaltungskalorien, die du mit der experimentellen Methode erprobst, denn der ist deutlich höher als 1800. 100. Mein dritter Tipp für dich passt so ein bisschen zum ersten Tipp, aber um es nochmal ganz deutlich zu machen, spare keine Kalorien für den Abend auf. Das ist ein Mechanismus, der fast immer nach hinten losgeht. Und wenn wir Menschen analysieren oder das Essverhalten von Menschen analysieren, die Essanfälle haben, die starken Foodfokus haben, die starken Heißhunger haben, ist das Kalorienaufsparen für den Abend eigentlich immer mit drin. Und sobald man das nicht mehr tut, ändert sich natürlich auch die gesamte Ernährung. Das Problem, warum ist es so schwer, das nicht zu tun? Weil dir Selbstvertrauen fehlt, dass du abends nicht so starken Hunger hast und dein Kalorienziel nicht überschreitest. Der Grund, warum Menschen ja Kalorien für den Abend aufsparen, ist, weil sie das Essen am Abend mit einer emotionalen Situation verbinden, wie zum Beispiel, mein Tag ist erst dann wirklich erfolgreich abgehakt, wenn ich abends in Ruhe gegessen habe. Oder das Essen gibt dir vielleicht einen bestimmten Zustand, vielleicht gibt dir das Essen Trost, vielleicht gibt dir das Essen emotionale Stabilität, vielleicht gibt dir das Essen irgendetwas, was du tagsüber dir nicht holen kannst. Und damit du dir abends diese Belohnung, diese Ruhe durchs Essen holen kannst, möchtest du natürlich möglichst viele Kalorien offen haben. Und darum sparen die meisten Menschen ja auch die Kalorien für den Abend auf, weil sie entweder Angst haben, sie haben mehr Hunger als geplant und dann nichts mehr offen und müssen sich praktisch selbst sabotieren. Oder weil sie Essen am Abend zelebrieren und einen emotionalen Zustand damit verbinden und diesen emotionalen Zustand genug ausreizen können wollen, ohne dass sie in ein Kalorienbudget denken müssen. Und wer die Kalorien für den Abend aufspart, wird früher oder später überkompensieren. Einfach, wie wir gerade erfahren haben, weil die Menschen, die morgens eine große Mahlzeit essen, weniger Lust auf hochschmackhafte Nahrung über den Tag haben und weil wir natürlich weniger Entscheidungsermüdung haben. Und da gibt es auch Studien zu. Und zwar, was hat man gemacht? Kontrollierte Studien verglichen ein frühes Essensfenster, zum Beispiel 8 bis 19 Uhr, mit einem späteren Essensfenster 23 Uhr. Und ansonsten war der Rest gleich. Und das frühere Essensfenster führte zu einem besseren Gewichtsverlust und verbesserten Stoffwechselwerten, und spätes Essen dagegen fördert Heißhunger und Einlagerung. Das liegt nicht daran, dass du je nachdem, wann du isst, zu welcher Uhrzeit mehr Fett oder weniger Fett speicherst, sondern es liegt eher daran, dass wenn du früh eine vernünftige Mahlzeit isst, einfach viel weniger Energie im Laufe des Tages konsumierst. Und dann gibt es noch eine Langzeitstudie, die wurde an 500 jugendlichen Mädchen über 5 Jahre hinweg gemacht und mit verschiedenen Ernährungsmethoden verglichen. Und über alle Methoden hinweg wurde das Fasten, also das Kalorienaufsparen, am stärksten mit dem Auftreten von Essanfällen in Verbindung gebracht. Also Mahlzeiten auslassen ist also ein Risikofaktor für Essanfälle und Heißhunger, kein Schutz. Die wird oft erklärt, ja, tausch doch dein Frühstück, dein Mittagessen gegen einen Shake oder so aus, aber Mahlzeiten auslassen ist nicht nur laut Studien einer der größten Risikofaktoren, sondern ich versichere dir, wenn du Essanfälle hast und du Mahlzeiten auslässt, werden sich diese sehr wahrscheinlich reduzieren, wenn du diese Mahlzeiten-Auslassgeschichte nicht mehr tust. Und wie bereits erwähnt, nicht einfach nur Mahlzeiten auslassen, sondern die Kalorien gleichmäßig über den Tag verteilen, ja. Dein Frühstück ist kein Feind, dein Frühstück ist eher eine Absicherung, wie ein Supplement gegen Essanfälle am Abend. Und damit kommen wir auch zu meinem vierten Tipp für dich. Und zwar Sättigung und Befriedigung. Eine Ernährung im kritischen Kalorienbereich, weil man eventuell Angst vor einer Zunahme hat, ist meistens, wie wir schon gelernt haben oder erfahren haben, lernen ist ja unsexy, nicht nährstoffversorgend und auch nicht befriedigend. Sie kann aber sättigend sein, weil wir ja durch Magerquark-Bowls, Süßstoffe oder viel Obst und Gemüse einfach viel Volumen erzeugen können, das unseren Magen ausdehnt, sodass theoretisch kein Platz für mehr wäre, aber wir eigentlich etwas ganz anderes essen würden. Sättigung ist also physiologisch, also körperlich, wir können es im Körper spüren, aber Befriedigung ist etwas Emotionales. Ein Magerquark mit bisschen Süßstoff füllt den Magen, aber nicht den Kopf. Beides muss ja zustande kommen, ne? Und Sättigung wäre im Prinzip eine Schüssel voller Magerquark mit Blaubeeren. Das macht sehr wahrscheinlich satt. Aber befriedigend wird das Ganze ja erst, wenn du vielleicht auch eine andere Option als den Magerquark hast oder den Magerquark so aufpimpen kannst, dass da noch ein paar Toppings reinkommen, vielleicht Marmelade, Honig, frische Beeren, whatever, was aber wirklich schmeckt und dir auch Befriedigung gibt, wo du nicht denken musst, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne das und das und das frühstücken. Und hier ist mein Tipp an dich, schau dir mal deine aktuellen Mahlzeiten an und überlege dir, wo kann ich in diese Mahlzeiten mehr Befriedigung reinbringen, indem ich etwa Lebensmittel einbaue, die ich eigentlich gerne essen würde, aber darauf verzichte, um Kalorien zu sparen. Ein Beispiel, Schokolade im Porridge und nicht die 99% Zartbitterschokolade, weil irgendwelche Influencer sagen, die ist gesünder, sondern Vollmilchschokolade, die dir auch wirklich schmeckt. Oder wenn du dir eine Quarkbowl machst, wie kannst du die befriedigender gestalten? Nicht durch noch mehr Blaubeeren, nicht durch noch mehr Haferflocken, sondern vielleicht mit etwas Mandelcrunchy, gerösteten Mandeln, Erdnussbutter, vielleicht den Quark auf 20% erhöhen, damit du da mehr Geschmack hast. Also es geht letztendlich darum, dass du dir deine Mahlzeiten so gestaltest, dass sie dich nicht nur satt machen, sondern dass sie dich auch befriedigen. Und befriedigen ist ein riesiger Punkt. Denn die meisten Menschen glauben, dass wenn sie zum Beispiel eine kleinere Mahlzeit mit mehr Kalorien essen, dass es schlechter sättigt wie eine Riesenmahlzeit mit wenig Kalorien, was falsch ist. Der Kaloriengehalt deiner Mahlzeit und vor allem die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten kann auch extrem sättigen. Es kann sein, dass du vom Volumen viel kleinere Mahlzeiten essen könntest, aber wenn du sie richtig gestaltest, halten sie dich nicht nur besser gesättigt, sondern auch länger satt, weil dein Körper ja genug Energie hat, mit der er arbeiten kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und mein fünfter Punkt ist, baue Lieblingslebensmittel bewusst ein. Das gehört so ein bisschen zum Tipp Nummer 4, aber ich möchte im Tipp Nummer 5 nochmal drauf eingehen, warum das so wichtig ist. Und zwar, es gibt eine Studie zum sogenannten Forbidden Fruit-Effekt. Und die zeigt ganz klar, das gezielte Verbieten oder der bewusste Verzicht auf bestimmte Lebensmittel kann das Verlangen nach genau diesen Lebensmitteln tatsächlich steigern. Das bedeutet, bei der Befriedigung solltest du keine Kompromisse machen. Wenn du sagst, ich habe Lust auf ein Duplo oder auf ein Hanuta, dann solltest du vielleicht nicht 5 Haselnüsse in deinen Quark streuen, sondern echtes Duplo und echte Hanuta essen. Denn dieses Haselnuss statt dem echten Hanuta zu nehmen, ist ja auch wieder ein Kompensationsmechanismus, der angstgesteuert ist. Bevor ich jetzt das Hanuta nehme, nehme ich die Haselnüsse, weil die haben ja weniger Kalorien, die sind ja cleaner, die haben keinen Zucker, whatever. Und immer wenn du dich einschränkst, immer wenn du sagst, eigentlich will ich das, aber das könnte passieren, also mache ich das, wirst du früher oder später mit Food Focus, einem Essanfall oder Heißhunger konfrontiert werden. Wichtig, warum nehme ich diese Folge auf? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir bieten kostenfreie Strategiegespräche an, indem wir uns deine Situation anhören und dann gemeinsam entscheiden, ob ein Coaching mit uns für dich sinnvoll sein kann. Und in diesen Strategiegesprächen höre ich seit 2 Monaten immer öfter, dass die Menschen extrem große Heißhungerattacken haben, Foodfokus haben, Essanfälle haben. Und immer, wenn diese Menschen sich dann für eine Zusammenarbeit entscheiden und wir eine Ist-Analyse machen, sehen wir, dass es immer die gleichen Muster sind. Und wenn du diese 5 Tipps aus der Podcast-Folge umsetzt, dann wirst du diese Muster reduzieren. Ich kann dir natürlich nicht versichern oder versprechen, dass diese Tipps all deine Probleme lösen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du diese Tipps für dich umsetzt, sinkt enorm, dass du Essanfälle, Heißhunger oder andere Dinge entwickelst. Und das ist so, das, was ich mir wünsche, was du aus der Folge mitnimmst, ist A, dass du verstehst, Struktur ist der Schlüssel. Es ist vollkommen egal, wie viele Kalorien du isst. Irgendwann wirst du stagnieren bei 1600 bis 1800. Und wenn du 5000 Kalorien isst oder wenn du Heißhungerattacken hast, dann liegt es immer daran, dass die Struktur nicht stimmt. Es hat nichts mit Disziplin zu tun, einem Essanfall zu widerstehen, wenn deine Ernährung zielführend ist, wenn in deiner Struktur Nährstoffversorgung, Sättigung und Befriedigung drin sind, hast du dieses Verlangen nicht mehr. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und schau dir diese 5 Tipps an und überlege, welchen Hebel du für dich nutzen kannst. Wenn du eine konkrete Handlungsempfehlung von mir möchtest aus dieser Folge, würde die folgend lauten: Schau in deine erste Mahlzeit des Tages. Geh raus aus dem kritischen Bereich und gestalte die erste Mahlzeit des Tages mit 30-40% deiner Gesamtkalorien des oberen Erhalts und baue dort Lebensmittel ein, auf die du wirklich Lust hast. Wenn du das umsetzt, wirst sich deine Ernährung auf jeden Fall schon deutlich einfacher anfühlen. Das ist natürlich nur einer von vielen Tipps, einer von vielen Strategien, die man machen könnte. Und wenn du möchtest, dass wir uns deine Ernährung genau anschauen und dich mal unter die Lupe nehmen, dann buch dir gerne dein kostenfreies Strategiegespräch. Link dazu findest du in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo du das siehst. An dieser Stelle hoffe ich, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die 5 Tipps konnten etwas in dir bewirken oder dich zumindest zum Umdenken anregen. Und wenn dem so ist, dann gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, einen Daumen nach oben auf YouTube, ein Abonnieren oder Follow auf YouTube, je nachdem, wie es heißt. Und ja, danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal.